Ja, vielen Dank, Frau Kurt. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Ministerpräsidentin. Ich will zu diesen angesprochenen Themen aus der Sicht des Deutschen Kinderhilfswerks noch ein paar Anmerkungen machen. Eins, finde ich, springt bei den empirischen Erhebungen besonders ins Auge, nämlich die hohen Werte, die Behebung dieser Defizite im Bereich chancengerechter Bildung und der Kinderarmut betrifft. Das sind ja relativ durchgängig überproportional hohe Werte. Und es scheint sozusagen ganz deutlich auf die politische Dringlichkeit dieses Themenbereichs hinzuweisen und offenbar auch auf eine große Bereitschaft in der Bevölkerung, und zwar milieuübergreifend, diese Themen gesellschaftlich und politisch anzugehen. Da glaube ich, das kann man ja sozusagen positiv auch konstatieren, gibt es offenbar Rückhalt, die Frage der Bekämpfung der Kinderarmut stärker auf die politische Agenda zu setzen. Zum Thema chancengerechte Bildung, hier muss man einfach sagen, Bildung ist die Schlüsselressource des 21. Jahrhunderts. Das beten wir sozusagen ja schon lange her, aber es ist eben auch ein Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe. Das zeigt sich vor allem im Zusammenhang mit der Armutsdiskussion. Und insofern sind die Investitionen in den Bildungsbereich von einer Schlüsselbedeutung in diesem Zusammenhang. Und zwar nicht nur öffentliche Investitionen, wenn wir über die Anzahl der Lehrkräfte diskutieren oder auch über die Ausstattung der Schulen, sondern auch die privaten Investitionen. Und hier verweise ich auf eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung, die hingewiesen hat darauf, dass vor allem einkommensstärkere Familien sehr viel in den Nachhilfeunterricht ihrer Kinder, selbst wenn es Zweierschüler sind, investieren. Und zwar durchschnittlich 87 Euro pro Woche. Wenn Sie daneben den Betrag, den das Bildungs- und Teilhabepaket vorsieht, werden Sie dort auf einen Betrag von 2,50 Euro pro Woche stoßen, nämlich 10 Euro pro Monat. Und diese Diskrepanz sozusagen in dem Bereich, wenn man so will, der privaten oder sozial abgesicherten Investitionen macht deutlich, dass wir es mit einer zunehmenden sozialen Spreizung in diesem Feld sozusagen der Bildung zu tun bekommen und von chancengerechter Bildung eigentlich vor diesem Hintergrund immer weniger die Rede sein kann, wenn die privaten Investitionen auf die öffentlichen nochmal zukommen und eigentlich dieser alte Satz eine immer höhere Brisanz bekommt, dass sich Bildungsarmut vererbt von einer auf die nächsten Generationen und man aus dieser Falle, aus dieser Armutsfalle nicht mehr herauskommt. Das gilt natürlich auch für die vielen Kinder, die derzeit als Geflüchtete hier nach Deutschland kommen. Und deshalb die Anzahl derjenigen, die wir unter dem Begriff der von Armut betroffenen Kinder fassen, auf wieder fast 3 Millionen ansteigen lässt. Das ist ein relativ hoher Wert. Wir haben zwar aktuell mit einer Konjunktur zu tun und auch durch die Einführung des Mindestlohns sind ja, wenn man so will, zu erwartende Entlastungsfaktoren eingetreten. Die wirken aber auf den Bereich der Kinderarmut nur punktuell. Das heißt, es wird deutlich, dass eigentlich neben diesen Faktoren der wirtschaftlichen Prosperität und auch der, wenn man so will, Absicherung einkommensschwächerer Niveaus durch den Mindestlohn, wir noch lange nicht sozusagen mit diesen Instrumenten das Thema Kinderarmut aus der Welt bringen, sondern gerade das Thema Bildung ist einfach eine Schlüsselressource, mal abgesehen davon, dass auch Stadtentwicklungs- und Baufragen wieder in den Fokus gerückt werden müssen in dem Zusammenhang. Aber die Bildungsfrage scheint mir eine Schlüsselbedeutung in diesem Zusammenhang einzunehmen, weil Bildungsaufstiege natürlich die beste Investition für die von Armut betroffenen Kinder sind, selber aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Und dafür müssen wir halt versuchen, Voraussetzungen zu schaffen. Die Harmonisierung der Bildungssysteme ist ja schon angesprochen worden, ist einer der Punkte, die da sicherlich auf der Tagesordnung stehen, weil ja auch die Frage der Mobilität, wenn man sozusagen ein anderes, vielleicht höheres Einkommen generiert, dadurch beeinträchtigt wird, dass man sozusagen mit unterschiedlichen Bildungssystemen bekommt und die Angst davor, im Bildungssystem zu versagen und abgehängt zu werden, einfach immer auch ein Entscheidungsfaktor ist. Insofern ist der Bildungsföderalismus, so sehr ich ihn auch persönlich schätze, auch sowas wie eine Mobilitätsbremse im Bereich einkommensschwächerer Familien. Und deshalb, glaube ich, ist es aus unserer Sicht eben sehr wichtig, sich hier um eine größere Durchlässigkeit des Bildungssystems zu bemühen. Wir sind als Deutsches Kinderhilfswerk jetzt nicht für eine Einheitsschule, das ist, glaube ich, nicht die Lösung, aber sozusagen mehr Durchlässigkeit insgesamt im Bildungssystem zu schaffen, scheint unausweichlich. Die bessere personelle Ausstattung mit gut qualifiziertem Personal liegt auf der Hand. Ich sage mal, das ist auch gerade mit Blick auf diejenigen Kinder, die jetzt schon benachteiligt sind im Bildungssystem und die dazukommenden Kinder aus geflüchteten Familien, besonders wichtig, dass sozusagen jetzt zusätzliche Ressourcen bereitstehen, um diesen Faktor der individuellen Förderung, der bei benachteiligten Kindern eine Schlüsselrolle spielt, nicht aus dem Blick zu verlieren. Wir können jetzt nicht sozusagen das eine Problem lösen und das andere einfach auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben, sondern wir müssen beide Komponenten berücksichtigen, weil für uns als Kinderhilfswerk steht sowieso fest, arme Kinder, egal woher sie kommen, sind immer arme Kinder zuallererst. Und deshalb ist die Frage sozusagen eines Bildungssystems, was Auswege schafft, wirklich von der Schlüsselbedeutung. Ja, in dem Zusammenhang scheinen sich uns eine Reihe von möglichen Empfehlungen und Forderungen nahezulegen. Zum einen glauben wir, dass das Kooperationsverbot, was wir, vielleicht sehen Sie das anders, Frau Ministerpräsidentin, aber das Kooperationsverbot möglicherweise vor dem schlichten Hintergrund der finanziellen Ressourcen, die vom Bund eventuell mobilisiert werden könnten, um eben mehr in das Bildungssystem zu investieren, nochmal neu politisch diskutiert werden muss. Weil wir können nicht einfach sozusagen so tun, als wenn die Länder und die Kommunen, die ohnehin große Lasten schultern, das einfach mit den bisherigen Ressourcen schaffen können. Und sagen wir mal so, so verfassungsrechtlich klärend, wie dieses Kooperationsverbot gedacht war, so sehr ist es in der aktuellen politischen Lage möglicherweise eine Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten. Der zweite Punkt, die personelle Ausstattung muss besser werden, was das Personal betrifft. Der dritte Punkt, den hatte ich schon angesprochen, ist die individuelle Förderung von benachteiligten Kindern. Der vierte, der von der Frau Ministerpräsidentin schon angesprochene Ausbau der Ganztagsschulen. Das ist einfach infrastrukturell gesehen ein Megatrend, mit dem wir zu tun haben, zu dem wir uns verhalten müssen. Aber von der Bildungsforschung immer wieder stark gemacht, und das hatten Sie ja auch angesprochen, ist die Dimension frühkindlicher Bildung. Mhm. Und gerade mit Blick auf den Spracherwerb zum Beispiel von geflüchteten Kindern, muss man eigentlich dazu übergehen, die Kindertagesstätte auch stärker als Bildungseinrichtung, nicht nur als Betreuungseinrichtung, in den Fokus und in den Blick zu nehmen, um eben hier tatsächlich dann auch Zugänge zum Bildungssystem zu ermöglichen, die Erfolg versprechen. Und zum Schluss will ich eben mit Blick auf die Kindertagesstätten vor allem die Standards in diesem Bereich nochmal hervorheben, die im Kinder- und Jugendhilfegesetz und den Ausführungsgesetzen der Länder auch entsprechend fixiert werden müssen. Für uns ist es auch wichtig in dem Zusammenhang, dass wir, was die Bildungsmaterialien betrifft, das wird also von vielen Leuten auch gefeedbackt in der Befragung, oft relativ alt sind und viele aktuelle Bezüge nur unzureichend hergestellt sind. Also man wünscht sich aktuelleres Bildungsmaterial, auch als Teil sozusagen einer effizienteren Bildungspolitik. Das Thema Kinderarmut hatte ich quasi indirekt immer schon angesprochen. Wir setzen uns seit mehreren Jahren eigentlich dafür ein, dass wir ein bundesweites Programm zur Bekämpfung der Kinderarmut, die mehr Nachhaltigkeit in der Lösung dieser Fragen nach sich ziehen soll, vor. Und ich glaube, dass es in diesem Zusammenhang gemeinsam zwischen Bund, Ländern und Kommunen Anstrengungen gibt, auch durch eine entsprechende Berichterstattung dieses Thema der Kinderarmut sozusagen ressortübergreifender anzugehen, als das bisher der Fall war. Dafür kann man nicht die Familien- und Jugendressorts allein zuständig machen, auch nicht allein die Kultusministerien, sondern man muss stärker sozusagen interdisziplinär an dieses Thema rangehen, weil alle Faktoren, die wir untersucht haben eigentlich in den letzten Jahren, zeugen davon, dass es nicht den einen Faktor gibt, sondern das sind kumulativ aufeinander aufsetzende Faktoren, die letztendlich eine strukturelle Armut nach sich ziehen. Und was schlagen wir in diesem Zusammenhang vor? Wir haben die Diskussion über die bedarfsgerechte Anpassung der Regelsätze für Kinder ins Gespräch gebracht. Wir sind der Meinung, dass man vor allem in den Kindern für Kinder betroffenen Einrichtungen, also von der Kindertagesstätte über die Grundschule bis zur Regelschule, vor allem auch die Versorgung mit guter Ernährung realisieren sollte. Das ist gerade bei von Armut betroffenen Familien häufig so, dass in dem Ernährungsbereich, was das Frühstücksbrot bis hin zur Infrastruktur in den Schulen betrifft, Defizite entstehen und die dann sich wieder auswirken auf den Gesundheitsstatus der Kinder, die ohnehin schon, wenn man so will, beeinträchtigt und benachteiligt sind. Also auch da entstehen wieder kumulative Effekte. Und wir glauben, dass in dem Zusammenhang die Diskussion über die Kindergrundsicherung vielleicht gerade mit Blick auf die benachteiligten Kinder uns weiterhelfen kann. Hier gibt es ja entsprechende Sätze von 550 Euro, die vorgeschlagen worden sind von Fachexperten. Das heißt also, dass man bestimmte Leistungen sozusagen bündelt und in eine Kindergrundsicherung münden lässt. Die Bekanntheit der Kinderrechte ist angesprochen worden. Hier hat sich leider, das muss man kritisch sagen, so gut wie nichts von dem letzten zu diesem Jahr getan. Wir finden, dass hier vor allem der Bund, aber auch die Möglichkeiten der Länder und Kommunen, da wo Kinderbeteiligung bereits stattfindet, stärker genutzt werden müssen. Und wir eine öffentliche Kampagne brauchen, um auf die Kinderrechte stärker zu verweisen. Und ich glaube, dass in dem Zusammenhang gerade auch die Diskussion über die Kinderrechte im Grundgesetz möglicherweise so eine Art übergreifende Diskussion sein kann und eine gesellschaftliche Mobilisierung nach sich ziehen kann, was die Akzeptanz und Bekanntheit der Kinderrechte betrifft. Es fehlt nicht an Empathie und Sympathie, es fehlt aber an öffentlicher Virulenz der Thematik und dazu müssen natürlich die Kinderrechte bekannt sein. Zur Mitbestimmung ist schon genügend gesagt worden. Ich will hier nur noch mal darauf verweisen, dass wir vor ein paar Jahren ja mal eine Untersuchung vorgestellt haben, die Mitbestimmung im Kindergartenbereich zum Thema hatte. Und da hat sich herausgestellt, dass bei den Probanden, die sich beteiligt haben im Kindergartenbereich und die aus eher einkommensschwachen Familien kommen, also durchaus direkt oder indirekt von Kinderarmut betroffen sind, durch mehr Mitbestimmung schon im Kindergartenalter ein viel stärkeres Selbstbewusstsein als vergleichbare andere Befragte nachweisen. Das hat die Fachhochschule Erfurt seinerzeit untersucht und im Grunde genommen die Prognose aufgestellt, dass mit mehr Mitbestimmung bereits im Kindergartenalter die mentalen, sozialen und individuellen Voraussetzungen erfolgreicher im Bildungssystem zu bestehen wachsen. Also Mitbestimmung ist nicht nur irgendwie was Nettes, was mehr Fairness und mehr Partnerschaft zwischen den Generationen erreichen will, sondern das hat auch ganz individuelle Auswirkungen auf die Bildungsperformance in späteren Jahren. Denn wer selbstbewusst ist, wer sich einmischt, wer seine Interessen vertreten kann, der wird auch in einem Bildungssystem, was ja durchaus komplex ist, seinen Weg erfolgsversprechender finden, als dass benachteiligte Kinder, die Mitbestimmung nicht erleben im frühen Kindesalter, haben werden. Und insofern glauben wir, dass Mitbestimmung eben auch viel umfassender als bisher gesehen werden sollte und die Infrastrukturen dafür in den Kommunen vor allem durch die Einrichtung von Kindersprechstunden, Kinderparlamenten, was auch immer. Also wir sind da sozusagen immer nach dem Motto aufgestellt, lass 1000 Blumen blühen, weil es gibt sozusagen in dem einen Ort diese, im anderen Ort eine andere Möglichkeit der Beteiligung. Das hängt meistens von Personen ab, von der Akzeptanz auf der Kinder- und Jugendseite und deshalb finde ich, gibt es da keinen Königsweg. Der Königsweg ist, möglichst vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.